Unterstützung und die Manpower muss natürlich viel, viel größer werden, wenn wir weltweit noch dabei sein wollen. Naja, ich sag mal, 1000 eine Runde in der Seminarhalle war schon eine Nummer.
Wer war denn von den Leuten so eine Partymaus? War Erik Zabel eine Partymaus?
Ja, war Andreas Klönmann eine Partymaus. Ja. Die DDR-Nationalmannschaft hat dort auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das hat 2 Tage gedauert, dann haben wir nagelneue Benottis gekriegt mit Campagnolo-Rekordausstattung.
Ja. Und das war dann ein Upgrade.
Das war ein Upgrade.
Dieter Stein ist mehrfacher DDR-Meister, Trainer und sportlicher Leiter des 6-Tage-Renns.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 79 Bikers Paradise Podcast. Später reden wir noch mit Dieter Stein, das ist eine Radsportlegende aus der DDR. Da geht es dann um das 6-Tage-Rennen. Aber vorher, Alex, schön, dass du auch hier bist übrigens. Ich habe ein Foto ausgedruckt.
Danke. Du hast mich nicht übersehen. Finde ich gut.
Ich habe ja letztens angemeckert, dass wir hier unseren Aufnahmeraum irgendwie ein bisschen besser
pimpen,
dekorieren müssen. Ich habe ein Foto ausgedruckt, was ich hier gerne aufhängen möchte.
Es liegt umgedreht auf dem Tisch und jetzt dreht.
Es ist ein kleines Bild mit Jan Ulrich drauf,
wie
schmerzverzerrt das Gesicht verzieht und irgendwo wahrscheinlich einen Berg hochfährt. Und auf dem Bild ist wirklich nur das schmerzverzerrte Gesicht drauf und ein bisschen Magenta vom Team Telekom.
Das ist geil.
Das ist wirklich unser Motivationsbild.
Das ist wirklich ein Foto.
Ja, ich war bei DM und habe ausgedruckt.
Wo hast du denn dieses Bild her?
Ja, aus dem Internet, ne? Ganz ungeniert einfach abgespeichert und ausgedruckt. Wo soll das hin? Das soll unser Motivationsfoto werden, damit wir immer besser werden.
Das kommt in die Mitte.
Ne, das finde ich gut. Machen wir dann später. Das
kommt in die Mitte. Gut. Da ist einer motiviert und ich bin gar nicht motiviert. Ich habe schon wieder eine Winterdepression, die zweite. Und das ist ganz schlimm. Weißt du, was das Schlimmste daran ist?
Was denn?
Der Winter geht noch ganz lange. Ich kenne das schon. Ich kenne das Spiel.
Nein.
Ich kenne das Spiel. Ich habe das Problem immer im Januar.
Also.
Und das geht noch ganz lange.
Mir geht es nicht so.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Mir geht es nicht so, weil die Tage werden gerade deutlich, wirklich deutlich länger. Also es wird früher hell und wird später dunkel. Es ist fantastisch, das zu merken. Von dem Wetter, darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, aber das ist wirklich schon mal sehr, sehr gut. Und von daher geht nur bergauf.
Und so hältst du deine Motivation bei? Also, oder was sind deine, was sind denn, erzähl mir,
Vitamin D.
Nee, jetzt mal ganz, du bist ja immer ganz überrascht. Wenn ich von meinem Motivationstief rede, apropos, ich habe überhaupt keine Draußenfahrt mehr von dir miterlebt, egal, anderes Thema.
Wie schaffst du das
durch den Winter? Also, ich gebe dir mal, wir machen das anders, ich gebe dir mal so ein paar Hinweise. Mhm. Planst du deine nächsten Touren für nächstes Jahr? Wäre eine Option.
Für dieses Jahr.
Mach ich nicht. Bringst du so deine Räder auf Vordermann, so Technik und Reparatur ab?
Mach ich auch nicht.
machst du Kraft- und Core-Training?
Nee, aber ich befinde mich gerade in der Boss-Transformationsphase. Ich will jeden Tag irgendetwas Sportliches machen. Nee, vor allem, also ich will Radfahren, also ich mache das auch gerade so, ich mache wieder mehr regelmäßiges Training, auch ein bisschen gezielter und an den Tagen, wo ich eben nicht Rad fahre, mache ich wenigstens ein paar Liegestütze oder sowas, damit ich so ein bisschen drahtiger werde. So. Ihr müsstet euch, ihr könnt das ja nicht sehen, aber Alex hat mich gerade angeguckt, wie so ein Reh, was gerade die zwei Scheinwerfer auf sich zukommen sieht vom Auto.
Ich stelle mir gerade so vor, der drahtige Martin, wie er im Frühling auf sein Rad steigt.
Ja, weil Trainingslager macht am meisten Spaß, wenn man schon da fit hinfährt.
Das stimmt. Aber das ist sowas von einer Wahrheit. Das habe ich übrigens nie geschafft.
Im März ist Strade Bianca und da bin ich eine Woche auf Mallorca. Von daher, da will ich fit sein. Von daher mache ich seit einer Woche bis dahin ein gezieltes Training.
Wow, ich beneide dich.
Ja, man muss ein paar Pfunde runterkriegen, damit ich da die Berge auf Mallorca hoch und runter komme.
Im März. Ach so, dann machst du beides, ja?
Ja, das ist Strade Bianca und dann eine Woche später ist Malle.
Falsche Reihenfolge.
Nee, erst Strade Bianca und dann Malle.
Ja, falsche Reihenfolge.
Ja, es ist die falsche Reihenfolge, so wegen
Leistungsaufbau. Frag mich doch einfach mal.
Es ging nicht
anders. Du hast doch den Mist mal studiert.
Ja, es ging nicht anders. Was soll ich machen? So, hast du jetzt noch irgendein Thema?
Nee, habe ich nicht.
Nee, dann habe ich ein Thema. Hast du gesehen? Pogi hat ja seinen Rennplan für das Jahr 2025 schon vor einer ganzen Weile veröffentlicht. Ne? Da ist ja richtig viel dabei. Also Tadej Pogacar legt natürlich den großen Wert auf Tour und WM in Ruanda, weil Titelverteidigung, dann macht er ganz viele Klassiker. Also einen richtig vollen Kalender. Strade Bianche, da ist er übrigens auch. Mailand San Remo, Gent Wevelgem, Flandern-Rundfahrt, Amstel Gold Race, Wallonischer Pfeil und da kommen noch irgendwie 5 Rennen dazu. Und Jonas Vingegaard hat jetzt vor ein paar Tagen auch veröffentlicht.
Sein größter Konkurrent.
Es ist nur Tour und die Vuelta. Und insgesamt 6 Rennen. Also die Fernfahrt Paris-Nizza ist dabei oder zum Beispiel Criterium du Dauphiné. Also es ist ein Bruchteil von dem, was Pogi macht. Und das liegt einfach daran, dass ich glaube, ich das Team, also nochmal zur Erinnerung, der hat sich ja vergangenes Jahr auf die Nase gelegt und dann stand ja die Tourteilnahme wirklich auf Messerschneide. Das war ja eine Vollkatastrophe und das will das Team wahrscheinlich komplett vermeiden. Ne? Aber so ein paar Renntage müssen eben doch sein, um eben, da nicht nur die Leistung irgendwie so theoretisch.
Es gibt einen schönen Begriff für Rennhärte. Einfach du durch die Praxis der Rennen kommst du ja rein wieder.
Genau.
Das ist ja eine Katastrophe. Du kannst ja nicht aus dem Stegreif, auch wenn du viel trainiert hast, einfach mal so eine Rundfahrt machen.
Nein. Es ist ja auch was ganz anderes, dann im Peloton zu sein oder sich im Peloton zu bewegen und sowas. Ne? Da darfst du dann auch keine Angst mehr haben. So, und wo wir gerade von den Profis sprechen. Wir haben hier in Berlin ja sehr bald eine dicke, fette, geile Profi-Veranstaltung, das 6-Tage-Rennen am 31. Januar und am 1. Februar. Mit dem Chef des 6-Tage-Rennens haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen. Das war im Podcast Nummer 71. Pfeift euch das rein. Das war wirklich sehr, sehr schön. Schöner Blick hinter die Kulissen. Und wir lassen uns da ja zum Beispiel auch erklären, warum das 6-Tage-Rennen jetzt auf 2 Tage zusammengeschrumpft wurde. Und jetzt haben wir eine Berliner Radsportlegende am Mikrofon sitzen. Dieter Stein ist mehrfacher DDR-Meister, Trainer und sportlicher Leiter des 6-Tage-Renns.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Dieter.
Hallo, schön, dass du da bist.
Wie bist du heute hergekommen, mit dem Fahrrad?
Nein, mit dem Fahrzeug. Meine Frau hat mich vorbeigebracht.
Okay, aber spielt das Fahrrad in deinem Leben noch eine große Rolle, eine tragende Rolle?
Ja, ich habe mehrere Räder. Ich habe auch ein Tandem mit meiner Tochter zusammen,
oh, cool.
Da sie selbstständig nicht fahren kann. Also in den Sommermonaten viel Tandem mit meiner Tochter. Und wenn ich Freiräume habe, natürlich mit dem Rennrad beziehungsweise so ein kleines Rollenprogramm, dass ich halbwegs fit bleibe.
Ja, aber das ist cool, dass du noch Rennrad fährst. Es gibt ja auch die Stories von Teve Schur, dass der dann zu den Autogrammstunden auch mit 90 noch mit dem Fahrrad gefahren ist und sowas, ne?
Sag mal, erklär uns doch mal, was ist der Job eines sportlichen Leiters?
Na, ein sportlicher Leiter koordiniert die Teilnehmer, die am Fahrerfeld sind. So, also Sprint, Ausdauer, Derni fahren. Und der sportliche Leiter ist eigentlich auch ein bisschen dafür verantwortlich, für das Leistungsvermögen der Sportler. Also die Auswahl der Sportler, dass man wirklich auch ein Klassefeld am Start hat. Und wir sind ja ein Team, wo sich jeder reinteilt, wo jeder jeden fragen kann, wo jeder jeden eine Empfehlung geben kann. Und da ist es natürlich so, dass wir sagen, Dieter, was sagst du dazu? Würdest du den empfehlen? Kann der Madison fahren? Kann der ablösen? Das ist ja schon erfolgreich gewesen. Und das ist natürlich nachher ein Zusammenspiel zwischen allen, die hier sich mit engagieren. Dann haben wir ja einen Pressesprecher. Da sage ich, Mensch, guck doch mal nach, den kenne ich selber nicht. Schau mal nach, wie die Biografie aussieht. Und dann erkundigt man sich.
Dann musst du aber einen unglaublichen Überblick haben über die gesamte Bahnradszene in Europa, oder?
Jein, ich habe natürlich Bekannte. Man sagt immer, man muss nicht alles wissen. Man muss bloß wissen, wo man das Wissen herkriegt.
Ja,
natürlich habe ich eine Menge Bekannte, sportliche Leiter oder Rennfahrer wie Jens Vogt oder Erik Zabel, wo ich sagen kann, sag mal, kennst du den? Oder Roger Kluge, bist du mit denen schon mal beim Weltcup zusammengefahren oder bei einer WM? Sowas geht natürlich auch alles.
Wie sieht dein Job so vor dem 6-Tage-Rennen aus? Also weit davor?
Ja, weit davor. Ich bin ja nach wie vor im Radsport engagiert. Ich habe noch ein eigenes Radteam in Berlin, das Stevens Team, Stevens Radteam des Berliner TSCs, was hervorgegangen ist aus einer Renngemeinschaft oder aus dem Berliner TSC. Die Bundesliga wurde 1991 gegründet und da waren wir sozusagen Gründungsmitglieder und sind immer noch bei und versuchen, den Nachwuchs zu fördern. Und wer denn ein gewisses Leistungsvermögen erreicht, der geht natürlich weiter, weil wir es in Berlin noch nicht geschafft haben, ein eigenes Profiteam auf die Beine zu stellen. Also wir sind sozusagen Zulieferer für die Großen.
Zulieferer, sehr schön.
Ja.
Du machst das schon sehr, sehr lange. Ist das dann nicht auch mal frustrierend oder denkt man da nicht auch mal übers Aufhören nach? Wie ist denn das?
Naja, ich bin ja bis Ende 2022 leitender Landestrainer gewesen und bin dann sozusagen arbeitsmäßig oder angestelltenmäßig in Vorruhestand gegangen. Also bin sozusagen Pensionär, bin aber noch ehrenamtlich Leiter des Teams, bin Bundesstützpunktleiter Radsport, bin im Velodrom engagiert. Also ich bin nach wie vor in Radsportszene dabei.
Hm. Wie sehen denn dann diese beiden Tage im Velodrom beim Sechstagerennen aus bei dir? Musst du da 24 Stunden am Tag da sein und Sachen organisieren?
Naja, wir sind ein Team, wo jeder seinen Aufgabenbereich hat. Aber das Team funktioniert nur, wenn jeder sein Aufgabengebiet kennt, beziehungsweise wenn auch einer für den anderen da ist. Hm. Also da kommen dann Fragen von einem Sportler, der Shuttle ist nicht da oder wann kommt der Shuttle, wo ist das Hotel, hier fehlt was, hier fehlt ein Lautsprecher, hier fehlt das oder so. Und da muss natürlich jeder wissen, wer ist der Ansprechpartner. Das koordinieren wir dann untereinander. Hm. Ja, ich bin von früh bis nachts da.
Ja. Jetzt habe ich eine Frage aus reiner Neugierde. Wir hatten ja den Walz Miltovic bei uns im Podcast und der ist ja absoluter Quereinsteiger gewesen. Der kommt ja aus einer ganz anderen Szene. Er hat uns so ein bisschen erzählt, wie es war, als er angefangen hat beim Sechstagerennen und da in diese alten Strukturen reingekommen ist. Wie war denn das für dich, so einen Quereinsteiger zu begegnen, der dann plötzlich alles neu erfinden will?
Ja, ich bin ja vom ersten Tag an dabei und als der Walz mit den neuen Betreibern sozusagen kam, das waren ja die Londoner, er ist ja über London gekommen. Wir hatten ja mehrere Sechstagerennen unter Regie der Londoner nachher und am Anfang habe ich nur so als Person wahrgenommen. Er konnte ja auch noch kein Englisch, kein Deutsch. Ich spreche kein Englisch.
Und, aber ihr müsst ganz eng zusammenarbeiten, ne? Plötzlich, von einem Tag auf den anderen.
Naja, jetzt muss ich natürlich auch sagen, der Walz hat sich in relativ kurzer Zeit sensationell gemacht. Aber es kommt sicherlich auch daher, dass er selber Sportler oder Spitzensportler war. Und wenn man das Herz für einen Sport hat, dann versteht man natürlich auch die Vorgänge. Und ich glaube, dass es denn primär nicht wichtig ist, ob es Radsport ist. Ich muss einfach gewisse charakterliche Eigenschaften mir angeeignet haben, wenn ich im Sport war. Und dann muss ich mich natürlich auf diese Sportart einstellen. Wie gesagt, sensationell.
Schön.
Lass uns mal so ganz an den Anfang gehen, ne? Wie bist du denn zum Radsport gekommen? Jens Vogt hat uns in der Folge 49 hier bei Bikers Paradise Podcast erzählt, dass der Verein damals in seine Schule gekommen ist und nach interessierten Kindern geschaut hat. Und er dachte sich so, geil, da bekomme ich endlich mein eigenes Fahrrad. Wie war deine Geschichte? Wie bist du zum Radsport gekommen?
Na, meine Geschichte war eigentlich so, dass mein Vater ein Rennrad hatte und es immer in seine Freizeit gefahren und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte auch und alles und ja, dann hat er mir nachher seins gegeben, was natürlich zu den Zeiten 1968, 69, da standen die Räder nicht zur Auswahl da, da habe ich seins bekommen und wer sich in Größen auskennt, ich habe ein 58er Rad gekriegt und da mussten wir den Sattel auf die Stange montieren, weil ich so klein war. Ja, damit bin ich dann immer gefahren. Ja, und dann habe ich gehört, da finden Werbemaßnahmen statt, dann bin ich zu einen Verein gefahren. Da habe ich gesagt, ich möchte Radfahren. Da haben die gesagt, du bist so klein, dich brauchen wir nicht und dich nehmen wir nicht. Ja. So, und dann bin ich nach Weißensee gefahren. Da war ein Bezirkstrainer, Heinz Busse hieß der. Und der sagt, Junge, komm, bei mir kannst du mitmachen. Ja, dann habe ich dort unterstützt und mitgemacht und Räder mitmontiert. Ja, und irgendwann, also sprich 1972, bin ich denn als, früher waren das BSG Betriebssportgemeinschaften und in Berlin gab es zwei Sportclubs. Das war Dynamo Berlin und Berliner TSC oder damals TSC Berlin. So, und da bin ich als BSG-Sportler der BSG Empor Berlin, war ich so gut, dass ich mich für die Spartakiade qualifiziert habe. Und da bin ich mit drei Sportlern vom Berliner TSC gefahren, sind wir Spartakiade-Sieger geworden. Ich war der Stärkste und dann bin ich zum TSC gekommen und bin dort Bahnfahrer, Straßenfahrer. Also ich habe Bahn und Straße gefahren. Nachher war ich aber Nationalkader Bahn. Und das war früher so reglementiert. Wer also seine Leistung auf der Bahn oder wer seine Leistung auf der Straße hat, hat dort seine Perspektive. Jetzt ist es ein bisschen anders. Wer stark ist auf der Bahn, kann auch stark auf der Straße und kann auch beides fahren. Also ist nicht mehr so reglementiert.
Hm. Welche Räder bist du damals gefahren? Und wie schwer war es, an gutes Material ranzukommen in der DDR?
Naja, das war schon ein Riesenproblem. Wir haben in den Urzeiten Diamanträder gefahren. Die waren ja immer noch ein Stück länger und jeder wollte ja so ein kurzes Rad haben, weil die steifer waren und besser. Ich glaube, wir haben nachher mit 5-Fachschaltung angefangen. Jetzt gibt es 12-Fachschaltung. Und das kleinste Kettenblatt war 48 und hinten 15er. Jetzt fährt man vorne 39er und hinten 11er. Also ist schon eine ganz andere Welt. Und damals hat die Nationalmannschaft dann Gazelle-Räder gekriegt, als ich beim TSC war. Da gab es dann für die Kadersportler schon gutes Material. Und Gazelle war schon gutes Rad mit Simplex-Ausstattung. Und das Beste war natürlich Campagnolo.
Oh ja.
So, und wir waren 1978 in Mexiko zur Nationalmannschaft, Trainingslager. Und da hat man den Bus aufgebrochen und hat 5 Räder gestohlen.
Oh, nein. Oh Gott, Katastrophe.
Und da war mein Gazelle bei.
Nein.
Und erst hat man natürlich Tränen in den Augen gehabt, weil man nicht wusste, wie es weitergeht. Aber die DDR-Nationalmannschaft hatte dort auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und hat 2 Tage gedauert, dann haben wir nagelneue Benottis gekriegt mit Campagnolo-Rekordausstattung.
Eieieiei. Und das war dann ein Upgrade.
Das war ein Upgrade, ja.
Benotti, also italienischer Hersteller.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ja. Und ich war zwar Nationalmannschaft, ich war aber nicht einer der Besten. Oder noch nicht. Und die Allerbesten, die Räder haben sie nicht gestohlen. Und dann gab es natürlich, kann denn die Stein sein Fahrrad haben? Und also, dann ist schon ein bisschen Neid überall aufgekommen, ja. Und die 5 Mann, die Räder hatten, das war eine Sensation, nicht wahr? War gigantisch, ja.
Ich habe auch irgendwann mal das Gerücht gehört, dass DDR-Olympioniken von Pinarello ausgestattet worden. Ist da was dran oder habe ich das nur falsch verstanden?
Nee, es war auch, aber der Bahnbereich wurde ja anders ausgestattet als der Straßenbereich.
Ja, ja.
Ja. Ja. Also die Straßennationalmannschaft um Olaf Ludwig, Uwe Raab, Bernd Rogan, die haben auch Kölnarus gekriegt und so. Also die haben wirklich das Beste mitgekriegt.
Ah, stark. Ja. Sport und Sportförderung hatte ja früher auch einen ganz anderen Stellenwert in der DDR oder generell so in der Welt. Da war es ja ultra wichtig, im Kampf, sag ich mal, der Systeme, die Vorteile des eigenen Systems auf dem Sportplatz zu beweisen. Wie hat sich dieses Interesse an der DDR, erfolgreich im Sport zu sein, jetzt sich für deine sportliche Karriere niedergeschlagen? Wie war das?
Na, wir wurden eigentlich materialtechnisch oder ringsrum sehr gut betreut. Dieses System ist im Moment nicht so, wie es damals war. Und demzufolge sieht man an dem Medaillenspiegel der Olympischen Spiele, reduzieren sich natürlich auch stark die Erfolge. Mhm. Und die Unterstützung und die Manpower, die muss natürlich viel, viel größer werden, wenn wir im Weltsport, jetzt geht es nicht nur um Radsport, in allen Sportarten muss eine größere Unterstützung erfolgen, wenn wir weltweit noch dabei sein wollen.
Mhm. Du hast ja damals das Wettrüsten so im Sport mitbekommen. Die DDR wollte mit allen Mitteln, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in München glänzen, also in der Stube des Klassenfeinds bei der Veranstaltung. Das war ja auch eine Zeit, wo gerade das Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig gegründet wurde. Wie hast du das am Anfang deiner Karriere mitbekommen? So den ganzen Sportlern wurde ja auch nie gesagt, was und wo da in der DDR im Sportbereich geforscht wird. Heute würde man dann vielleicht Doping dazu sagen.
Ja, das war schon relativ schwierig, weil wir wurden ja ringsherum betreut und wir waren sicherlich da ahnungslos, weil wir ja auch glücklich waren, dass wir internationale Wettkämpfe fahren konnten. War ja damals schon so, dass wir vor Weltmeisterschaften nach Italien gefahren sind, zu einer Bahnserie oder Rundfahrten, Giro della Regione in Italien gefahren haben. Also man war ja so ringsrum mit dieser Betreuung glücklich. Ja, man wusste nicht so, wo wer herkommt und wir standen immer unter einer, ich sag mal, umfangreichen Betreuung von Sportmedizin, von Trainern, von Physiotherapeuten, materialtechnisch war alles organisiert, also war schon gut.
Hat sich das so nach Freiheit damals angefühlt, wenn man mit dem Sport in der Welt unterwegs sein konnte?
natürlich, das war schon eine Ausnahme. Und die zweite Sache war, wer hätte sich denn das leisten können? Wer kann das denn finanzieren? Ja. Das war schon eine tolle Geschichte. Und als wir dann international unterwegs waren, gab es natürlich auch Begebenheiten, wo wir mit der Bundesrepublik Deutschland auf der Tribüne saßen, weil wir auf einer offenen Betonbahn in Italien gefahren sind. Da hat es dann geregnet und jeder hat sich untergestellt. Und da gab es dann auch Kontakte und man hat sich unterhalten und da gab es dann schon ein paar Geschichten. Da hat man gesagt, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Was denn zum Beispiel?
Naja, wir sind mit einem großen Reisebus nach Italien angereist, mit so einem Icarus-Bus, der damals gang und gäbe war. Und dann haben wir in Turin oder irgendwo, ich weiß nicht, oder Mailand, auf der Tribüne gesessen, weil es hier regnet hat. Und dann hat man sich mit den Deutschen von der anderen Seite unterhalten. Na, wie bist du hier gekommen? Na, wir sind mit Icarus. Na, ich bin mit meinem Porsche gekommen. Volker Winkler, der ein paar Mal Weltmeister war, was hast du denn für ein Auto? Ich habe einen Trabant. Ja. Und da haben sie natürlich geschmunzelt und wir haben natürlich auch die Augen nicht mehr zugekriegt. Das war schon beeindruckend. Ja.
In deiner aktiven Karriere, was war da dein schönster Triumph?
Naja, es gab ja viele schöne Sachen. Ich habe zweimal Berlin, Münde Berlin, das war ein Friedensfahrt-Nominierungsrennen für Olaf Ludwig gewonnen. War schon eine Nummer, weil im Anschluss, einen Monat später, hat Olaf Ludwig von 20 Friedensfahrt-Etappen 12 gewonnen. Also das sind so Sachen, wo man sagt, ja, sowas vergisst man nicht. Und dann gab es ja die Winterbahn in der Werner-Seelenbinder-Halle. Ja, und das war für mich immer traumhaft, auf diese 171 Meter Bahn mit 51 Grad Neigungswinkel. Ja, und da bin ich 4x1000 Runde gewonnen. Mit Volker Winkler, Detlef Macher und Norbert Türpich. Das sind schon so Sachen, die man nicht vergisst, die schon super waren.
Dein Markenzeichen war ja dein Trikot. Ja. Wie sah das aus und wie ist das damals gekommen?
Naja, in der Werner-Seelenbinder-Halle, wie gesagt, 171 Meter, sind 16 bis 18 Mannschaften gefahren. Das heißt, zweier Mannschaften, Madison, am Start standen, ich sag mal, bei 16 Mannschaften 16 Mann. Und dann musste man losfahren, weil der Partner stand auf der Gegenseite zur Ablösung. Und dann bist du rübergefahren und dann stand ein Riesenfeld vor dir. Und du musstest ja deinen Partner sehen. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein ganz klares Trikot haben. Da gab es ein weißes, ein gelbes und ein schwarzes. Und wenn man dort mit 50 km/h gefahren ist, dann musstest du immer suchen, wo ist dein Mann, wo du ablösen musst. Ja. Und dann bin ich zum Veranstalter gegangen und ich habe gesagt, ich möchte eher ein schwarzes Trikot haben.
Okay.
So, und dann haben sie gesagt, ja, hat doch keiner einen Wunsch geäußert. Und dann war ich eben auch sehr erfolgreich und habe sehr viele Fans gehabt, die Schwarze 7 denn sehen wollten. Und dann habe ich mich jedes Jahr für die Schwarze 7, beziehungsweise nachher war es schon so, dass ich nichts mehr sagen brauche. Die haben gesagt, Dieter, du kriegst die Schwarze 7. Und dadurch, ja, ist die Schwarze 7 so, das war eben bei den Fans und alles, war ein Markenzeichen.
Ja.
Du bist Straße und Bahn gefahren, hast dich dann aber letztendlich für die Bahn entschieden. Warum ist es die Bahn geworden?
Vielleicht ein bisschen durch die Winterbahn, weil ich dort auch sehr erfolgreich war. Aber in der DDR war es auch so, dass nachher entsprechend deinen Fähigkeiten du in einen Kaderkreis gekommen bist. Da war ich dann eben im Bahnbereich und früher, da du auch Straßenrennen ja jederzeit gefahren bist, habe ich mich da wohl gefühlt. Ja, ich hatte ja auch mehrere Straßenrennen gewonnen, auch wo Friedensfahrer dabei waren. Aber ich war nie derjenige, der auf Bergetappen souverän war. Das war da eigentlich eine große Schwäche von mir.
Und du bist ja ein kleiner Fahrer, ne? Das wäre ja eigentlich von Vorteil gewesen.
Ja, aber ich war so ein Sprinter-Typ und so, okay, ein bisschen clever und konnte. Gab es die Thüringen-Rundfahrt oder Giro della Regione, das sind wir auf 1400, 1500 Meter, bin ich nicht angekommen, bin ich in der Karenzzeit angekommen. Aber weil man vielleicht auch noch unerfahren war oder ich die Einstellung hatte, ja, wir standen unten, strahlender Sonnenschein, 25, 28 Grad. Volker Winkler und ich, wir waren ja die besten Kumpels, haben uns gefreut und haben gesagt, sind denn die alle verrückt? Die stecken sich Handschuhe und Regenjacken ein. Naja, und nachher, als wir auf 1500 Meter waren rechts und links Skifahrer und Kälte. Und das haben wir nicht überstanden, sind wir wieder ausgeschieden. Ja. Da war man ahnungslos auch, ja.
Naja, klar.
Also, wie gesagt, manche Erfahrung.
Früher gab es ja auch innerhalb der Stadt Berlin viele, viele Rennen, zum Beispiel das Rollbergrennen oder sowas dann. Ne? Welches Rennen würdest du denn gerne wiederbeleben, wenn du jetzt die freie Wahl hättest?
Naja, die Tour de Berlin war schon sensationell und das Rollbergrennen. Natürlich war ein relativ schwerer Kurs. Das war schon eine tolle Geschichte. Oder rund um Berlin. Rund um Berlin ist ein Markenzeichen für Berlin. Rund um Berlin wäre schon eine tolle Geschichte. Kriegst du aber in Berlin nicht hin. Und wir haben ja so viele tolle Sehenswürdigkeiten, wo man so ein Rennen auch dann mit einer Stadtrunde beginnen und beenden könnte.
Ja.
Siehe Marathon, und da sind ja viele Sachen möglich.
Ja, vor allem auch in anderen Ländern oder anderen Städten. Ne?
Genau.
Als Berlin noch geteilt war, da gab es das Sechstagerennen im Westen und in Ostberlin das Winterbahnrennen.
Ja.
Was waren da die Unterschiede? Konntest du beide fahren vielleicht sogar? Oder wie war das? Wie muss man sich das vorstellen?
Nein, in der DDR war Madison, dieser Hauptwettbewerb bei den Sechstagerennen, war ja nicht olympisch, und wir haben es in der DDR sozusagen als Trainingsrennen gefahren oder als Wettkampfvorbereitung. Hinten raus oder die letzten Jahre sind ja in Berlin in der Seelenbinderhalle auch viel erfolgreiche Teams von Sechstagerinnen aus Holland, Dänemark und Italien, Frankreich gekommen. Und trotzdem mussten wir dort glänzen gegenüber unseren nicht-sozialistischen Freunden, sag ich mal. Ja, und da gab es auch eine Szene, da sind zwei Belgier gekommen, die haben Sechstagerinnen, richtige Sechstagerinnen gewonnen und waren die großen Stars. Und die standen da am Start und wir waren schon eigentlich sehr erfolgreich. So, und dann haben die Leute jubelt, als das Rennen losging, und wir haben uns immer gewundert, warum die Leute so jubeln. Und bei Madison ist ja einer im Rennen und einer ist oben abgelöst. Und wir haben natürlich nicht gesehen, was der Abgelöste macht. Und der Ablöste ist mit einer Hand freihändig gefahren und hat immer mit dem Finger den Finger gedreht und hat damit den Leuten signalisiert, jetzt fahren wir eine Runde rum, jetzt greifen wir an. Und immer kam einer vorbeigeflogen, ist eine Runde völlig überraschend. Und dann haben die geführt, dann haben die am Abend 3-4 Mal gemacht und die haben dann auch gewonnen. Wir sind Dritter geworden und dann gab es natürlich großen, großen Ärger, dass wir als Schwarze Sieben mit Volker Winkler dort versagt haben und die Belgier da oben standen. Naja, und am anderen Tag waren wir natürlich vorgewarnt. Wir wussten, wenn der Applaus losgeht, dass sie ihre Fans aktiviert haben, und dann waren wir auch wieder siegreich. Aber zumindest gab es eine ganz klare Ansage von Seiten des DDR-Radsportverbandes. Also hier in der Halle darf eigentlich kein Belgier gewinnen.
Aber ich meine, es ist ja erstens, es ist keine Schande, gegen Belgier zu verlieren, glaube ich. Also ich meine, wenn jemand den Bahnradsport beherrscht, dann sind es die Belgier. Aber was ich ja natürlich total spannend finde, ist, dass sie sogar noch anzeigen, dass sie eine Runde rausfahren wollen. Das ist schon ganz schön.
Naja, das war ja alles 79, 80, da war ja noch die Klassenauseinandersetzung. Da hat man sich schon gewünscht, dass Leute aus der DDR gewinnen in der Seminarhalle, ja. Und ja, die Belgier selber waren ja Weltklasse-Athleten. Und da wir natürlich nie so eine Profi-Sechstagerin gefahren sind, haben sie natürlich auch gedacht, naja, wir mischen mal den Laden auf. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, am Ende konnten wir unseren Erfolg zurückholen und waren dort siegreich, war es in Ordnung. Aber das sind Episoden, die man nicht vergisst und die muss man einfach erlebt haben, wie so eine Halle gebrodelt hat. Diese Halle war ja nicht groß. Da waren, glaube ich, 4.000 Leute drin, 5.000, und immer ausverkauft. Da hat eine Karte 2,10 Mark gekostet. Ich habe auch keine Karten mehr. Ja. Und eine sensationelle Sitzplatzkarte 7,10 Mark. Ja. Also war schon eine Sache für sich.
Wie hast du damals den Abriss der Werner Seelenbinder Halle gesehen und den Bau des Velodroms dann danach?
Ja, wir waren ja mit dem damaligen Radteam des Berliner TSC, also mit der Gründungsmannschaft, beim Spatenstich dabei.
Ja.
Also mit Jens Vogt, mit Jan Schaffrath. Ja, wir waren natürlich begeistert. War ja das neue Velodrom, war ja eine Halle, die für Olympia gebaut wurde. Die Werner Seelenbinder Halle war ja auch eine Mehrzweckhalle mit Eishockey, mit Boxen. Boxturnier Berlin hat immer stattgefunden, Konzerthalle. Aber eben mega klein sozusagen, und das ist Velodrom schon was anderes.
Du bist nach deiner aktiven Karriere auf den Trainerposten gewechselt. Hattest ja auch Andreas Klöden, Erik Zabel, Jens Vogt unter deinen Fittichen. Wie waren die denn so als junge Hüpfer? Wir kennen die ja nur als erfolgreiche Radsportstars. Erzähl mal, gibt es da eine schöne Geschichte?
Ja, da gibt es eine Menge schöne Geschichten.
Wir wollen sie alle hören.
Aber die jungen Leute oder die jungen Sportler, da war ja jeder für sich, hat ja schon sein Leistungsvermögen gehabt, sonst wären die ja nicht zum Club gekommen. Andreas Klöhn war bei Dynamo Berlin, Jens Vogt ist zum TSC gekommen und jeder Club hatte ja seine Einzugsgebiete. Die hatten ja ihre Vereine oder ihre Betriebssportgemeinschaften, die praktisch die Sichtung für die Clubs durchgeführt haben und in den Clubs sind nachher die Besten gekommen. Und Andreas Klöhn war ja zum Beispiel Juniorenweltmeister, ja. Ja, Jens Vogt hat sich im letzten Juniorenjahr war erfolgreich, da war er mit zur Juniorenweltmeisterschaft in Moskau, da sind sie im Mannschaftszeitfahren Sechster geworden. Und im Elitebereich ist er dann einer der erfolgreichsten Amateure gewesen. Er hat der Niedersachsen-Rundfahrt gewonnen, er hat viele Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Und trotzdem war es zu der Zeit schwierig, einen Profivertrag zu kriegen. Aber jeder, der beim TSC war, hatte schon irgendwelche, oder bei Dynamo Berlin, die hatten schon irgendwelche Qualifikationen im Leistungssport, Normerfüllung, dass sie da überhaupt hingekommen sind, ja. Mhm. Und jeder hatte natürlich dann auch seine Eigenschaften und ja, da gibt es schon immer ein paar Sachen.
Also, haben sie auch mal gezickt? Irgendwie, so, wenn der Trainer was gesagt hat.
Na ja, klar, sowas kam auch vor. Wir sind, muss in der 90er gewesen sein. Da sind wir zur Niedersachsen-Rundfahrt gefahren. Da war Start auf Norderney. Da sind wir früh um 6 losgefahren und Andreas Klöhn war nicht da. Da haben wir noch eine halbe Stunde gewartet, haben telefoniert und gemacht und getan. Da sind wir losgefahren und hat ein anderer Trainer nachher, der ist um 7 wach geworden, ist dann hinterhergekommen, hat ihn noch hingebracht. Der ist auch erfolgreich gefahren. Aber wir sind dann losgefahren, weil nicht anders hing. Die ganze Mannschaft hat gewartet. Ja. Und Andreas ist ja nachher einer der erfolgreichsten Rennfahrer weltweit geworden, ja.
Mhm. Das heißt, er durfte sich sowas erlauben?
Nee, ja, eben nicht. Ärger. Eben nicht, deshalb sind wir ja losgefahren.
Ja, ja, klar.
Und hätte der Trainer vom SC Berlin, beziehungsweise damals war der Olympiastützpunkttrainer, hätte den nicht hingebracht, wären wir nur mit 5 Mann gefahren. Mhm. Weil du hattest ja Zeitschienen, wo du da sein musstest, was du organisieren musstest, also.
Wer war denn von den Leuten so eine Partymaus oder ein Trainingsmuffel? War Erik Zabel eine Partymaus?
Nee, aber Andreas Klöhn war eine Partymaus. Ja.
Okay.
Ja, durch und durch.
Du hast ja bestimmt auch die ganze Karriere von Roger Kluge verfolgt, oder?
Ja.
Unbestritten die Nummer 1, was die Bahn angeht jetzt. Was gab's denn da? Was gibt's da eine schöne Anekdote aus seiner Zeit, wie er groß geworden ist auf der Bahn?
Nein, da war ich ja schon Trainer und hab's nur aus der Ferne verfolgt. Aber die Entwicklung von Roger Kluge ist natürlich auch einmalig.
Ja.
Ja, er ist ein Weltklasse-Mann auf der Straße gewesen, er ist auf der Bahn gewesen. Er ist ja, ich glaube 2008 hat er seine erste Medaille bei Olympia geholt. Roger Kluge ist ringsrum das absolute Aushängeschild, das absolute Vorbild, charakterlich ein toller Mensch, also Wahnsinn.
Was kommt nach Roger Kluge? Fragen sich wahrscheinlich jetzt ja, schon alle,
wird,
oder?
Das wird sicherlich schwierig. Roger ist ja nun jetzt auch schon 38 und bringt Weltklasse-Leistung. Also wer die Weltmeisterschaft gesehen hat, wo er jetzt mit dem Teutenberg Weltmeister geworden ist, einfach ein Traum.
Wahnsinn, absolut.
Ja, absoluter Wahnsinn. Ja, ja und so eine Spitzensportler, er ist natürlich auch durch die alte Schule gegangen. Er ist ja bei Michael Max, bei Frank Augustin groß geworden. Er war immer bereit, belastungsbereit und wie gesagt, einfach auch ein ehrlicher, charakterlich Top-Sportler. Mhm. Ja, schade, wenn er sich vom Radsport verabschiedet, da wird sicherlich eine Lücke da sein, die nicht so schnell zu schließen ist, gerade jetzt unter den heutigen Bedingungen. Ja. Mhm.
Du warst ja Leiter des Cat Bianchi-Teams und des Cat Stevens-Teams. Ich habe da 2 Fragen aus rein persönlichem Interesse.
wer hätte das gedacht?
Genau, also ich bin großer Bianchi-Fan, so, ne? Als du reingekommen bist, hast du ja auch mein Fahrrad hier angeguckt, so meinen alten Stahlrahmen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Bianchi damals gekommen?
Wir waren ja 1991 beim ersten Bundesliga-Rennen dabei und wir waren eigentlich immer sehr erfolgreich. Also Jens Vogt hat Bundesliga-Rennen gewonnen, Jan Schaffrath. Und dann mussten wir uns natürlich auch um Sponsoren kümmern, weil die Materialsituation war ja nicht mehr wie in der DDR, dass ein Diamantrad oder vielleicht auch mal eine Gazelle oder ein Benotti oder eine Colnago hingestellt bekommen hast. Da musst du dich selber drum kümmern.
Ja.
Da haben wir den Partner gefunden. Wir haben am Anfang Sachsräder gefahren mit Titanalrahmen. Dann sind wir zu Cycle Europe gekommen. Da haben wir dann Peugeot-Räder gefahren. So, und Cycle Europe hat dann gesagt, wir würden gerne in Berlin die Marke Bianchi sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das war ja für uns ein riesen finanzieller Posten, den wir gestellt bekommen haben. Wir mussten ja keine finanziellen Leistung bringen. So, und dann sind wir umgestiegen auf Bianchi. Und Bianchi ist natürlich eine tolle Marke, auch diese Celeste. Da sind wir zu Bianchi gekommen, mhm. Genau.
Cat Stevens, seid ihr da oft drauf angesprochen worden?
Ja, natürlich, weil jeder hat ja erstmal geschmunzelt und sagt, Cat Stevens Team, das ist ein... Da haben wir gesagt, nee, Stevens ist die Fahrradmarke. Cat ist der Helmhersteller, KED. Das sind die Vornamen der Familie. Kurt, Doreen und Edith Knauer. Das sind die Eigentümer der Helmmarke gewesen.
Witzig.
Die uns seit 2000 bis 2022 unterstützt haben.
Mhm.
Ja, also sensationelle Unterstützung. Und wie gesagt, dann ging es wirtschaftlich nicht mehr. So, und jetzt haben wir einen neuen Helmhersteller. Haben unser Team, Stevens Radteam Berlin, also das KED oder Cat weggelassen.
Ja.
Jetzt sind wir sozusagen das Stevens Radteam des Berliner TSCs.
Aber was für ein schöner Zufall. Cat Stevens, ne?
Besser geht es ja nicht. Unglaublich, ja. Unglaublich.
Genau.
Schmerzt es, dass das Berliner Sechstagerennen nur noch 2 Tage geht?
In den ersten Diskussionen und in den ersten Tagen, ich glaube, wir haben ja vor 3 Jahren das erste Mal 2 oder 3 Tage gemacht. Ja, na klar, weil man sagt, okay, 6 Tage sind 6 Tage. Nachdem die 2 Tage dann gelaufen sind, hatte ich eine völlig andere Einstellung. Weil wir natürlich bei den 6 Tagen, der Donnerstag war nicht gut besucht, Freitag, Samstag war immer gut, Familientag war gut, ja. Aber jetzt sage ich mir, die Leute, die Radsport sehen wollen, die können aufgrund der wirtschaftlichen Situation, weil sie sich auch selber in ihren Tätigkeitsbereichen auch beweisen müssen, die können ja nicht mehr 6 Tage da sein.
Klar.
An den 6 Tagen ist jeder gekommen, der entweder eine Freikarte hatte oder nicht wusste, wohin geht. Und vielleicht ein paar echte Fans. Aber ich sage jetzt, die Radsport sehen wollen, die Radsport lieben wollen, die genießen einen kompletten Tag. Und dann reicht es auch, weil sie nicht jeden Tag bis um 1 auf Trennbahn sein können. Weil sie ja arbeiten gehen, Familie haben. Und wie gesagt, in den letzten Jahren halt eine völlig andere Einstellung, dass 2, 3 Tage, wenn man das so hinkriegt, dieses Format top sind und dann kann jeder kommen und dann kann die Halle voll sein. Und dann sitzt man nicht vor einer leeren Halle, wenn wir Top-Sportler haben. Ja. Ist ja auch eine Motivation für die Sportler. Wäre natürlich schön, wenn wir wieder 3 oder 4 Tage hinkriegen. Aber ich glaube, das Format 6 Tage schwierig umzusetzen, weil die Resonanz nicht da ist.
Theo Reinhardt und Roger Kluge sind ja ein kongeniales Duo. Jetzt fahren sie in Berlin ihr letztes Rennen. Theo Reinhardt beendet seine Karriere. Wie stehen da die Chancen? In Bremen sind sie, glaube ich, 2. geworden und jetzt in Berlin. Meinst du, die holen da das Ding?
Naja, man muss sehen, dass immer 2, 3, 4 Mannschaften Weltklasse sind. Da entscheidet die Tagesform, die Konzentrationsfähigkeit und vielleicht auch diese Glücksmomente, wann attackiere ich zu welcher Stelle? In Bremen war es ja so, dass die Holländer in den letzten 30 Runden nochmal 2 Runden rumgefahren sind. Also ich sag mal, die Top-Mannschaften, da wird es so eng, da kann jeder gewinnen. Natürlich, ein Theo Reinhardt und Roger Kluge können in Berlin gewinnen, sind auch die Top-Favoriten und haben wohl knapp, ich war nicht in Bremen, aber auch knapp verloren. Es ging um ein paar Punkte. Am Ende haben sie die Schlusswertung noch gewonnen, hatten noch eine halbe Runde. Aber eine halbe Runde ist keine Runde. Hätten sie die Runde gehabt, dann so gewonnen.
Hm.
Also, das wird eine knappe Nummer. Und die haushohen Favoriten sind natürlich Roger Kluge, Theo Reinhardt und das holländische Team mit Harvick und Heinien, die auch schon Weltmeister waren und also Weltklasse-Athleten sind.
Hm. Also, ich möchte ja, dass entweder Kluge oder Reinhardt, wenn der eine Pause hat, oben auf der Bahn deinen Finger dreht und die Halle zum Kochen bringt, damit alle wissen, irgendwie, jetzt geht's los.
Ja, aber ich glaube schon, dass unsere Favoriten, die auch in Berlin fahren, so viel Rennen zusammengefahren sind, dass die wissen, dass jeder genau aufpassen muss, weil wenn eine Lücke da ist, fahren die anderen auch rum und dann ist drin verloren.
Hm.
Und da glaube ich schon, dass man nicht so leichtsinnig sein kann und eine Runde ansagen kann. Ja.
Das stimmt wohl.
Ich finde das aber so cool irgendwie.
Ja, ja, war echt eine coole Nummer damals. Ja. Also,
ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen.
Ja,
weißt du, so.
Ja, ja, war schon beeindruckend.
Der Frauenstraßenradsport hat ja in den vergangenen Jahren einen Riesensprung nach vorne gemacht, so in Sachen Professionalität und vor allem auch vom öffentlichen Interesse her. Wie macht sich denn diese Entwicklung auf der Straße, auf der Bahn bemerkbar?
Man darf nicht vergessen, wenn man große Rundfahrten fährt, gehen die über 20 Etappen. Wie ein Giro d'Italia oder Spanien-Rundfahrt oder Tour de France, täglich übertragen, 3, 4, 5 Stunden. Bei 3 Rundfahrten sind es 60, 70 Übertragungstage danach. Dazu kommen die Klassiker. Und Bahnrennen finden zum großen Teil entweder im Winter statt, also sprich 6 Tage Rennen. Und die internationalen Höhepunkte werden nicht so übertragen. Eine Weltmeisterschaft schon, ja. Aber das Problem ist, dass die Regelmäßigkeit der Bahnwettkämpfe einfach fehlt.
Also in der Öffentlichkeit?
In der Öffentlichkeit, ja.
Jetzt sind diesmal beim 6-Tage-Rennen wieder Frauen dabei, sehr erfolgreiche deutsche Frauen. Erzähl doch mal was dazu, was erwartet uns da?
Ja, wir haben Frauen im Sprintbereich am Start. Wir haben eigentlich die 6 besten Sprinterinnen, nicht nur Deutschlands, sondern von den 6 sind 3 absolute Weltklasse, also Weltmeisterinnen, olympische Medaillen. Das wird schon sehr, sehr spannend und wir freuen uns, dass wir auch alle 6 bekommen haben. Was ja nicht einfach ist, die Nationalmannschaft hat Trainingslager geplant. 14 Tage nach den Berliner 6-Tagen findet die Europameisterschaft statt. Da gibt es unterschiedliche Vorbereitungsinhalte. Sowas muss mit dem Bundestrainer abgesprochen werden. Die Mädels selber, da muss es passen, weil ihr Höhepunkt ist natürlich dann die Europameisterschaft. Aber ich glaube auch, die weltbesten Mädels genießen es im Berliner Velodrom vor einer vollen Halle ihre Leistung zu zeigen.
Auf jeden Fall.
Wie sieht die Zukunft des Berliner 6-Tage-Renns aus?
Na, ich hoffe gut. Ich hoffe auch, dass wir es durchhalten und dass wir noch mehr Unterstützung bekommen, damit wir die Sache auch erfolgreich umsetzen können.
Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar gab es ja in der DDR, wenn man sportliche Sachen gewonnen hat, mitunter sehr kuriose Sachen, die man gewonnen hat. Zum Beispiel Zigaretten, Schnaps. Was war denn so das Kurioseste, was du gewonnen hast? Du warst ja sehr erfolgreich in der DDR.
Naja, ich sag mal, 1001 Runde in der Silbenhalle war schon eine Nummer. Und das werde ich nie vergessen, da habe ich 50 DDR-Mark für Zentrum Warenhaus bekommen, einen Blumenstrauß und eine Schleife. Ja, war schon eine Nummer.
Sehr schön.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß beim 6-Tage-Rennen.
Dank.
Danke, dass du hier warst, Dieter.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Wir sehen uns an der Bahn, genau.
Okay, bis dann. Tschö.
Tschüss.
Ja, Mensch. Richtig viel wieder über das 6-Tage-Rennen gelernt und vor allem auch über die Radsportgeschichte in der DDR.
Genau, finde ich auch.
Also
sonst hat man ja kaum, findet man ja kaum Menschen, die da so viel Erfahrung haben und so viel erlebt haben.
Wobei ich gedacht hätte, dass Dieter Stein ein paar mehr Schnapsflaschen gewonnen hätte. Dass da jetzt Null stand, das hätte ich nicht gedacht.
Ich werde es nie vergessen, ich habe ja mal so Jedermann-Rennen gemacht und habe dann irgendwie immer Kuchenbleche bekommen.
Oh, geil.
Also das waren keine reinen Rennrad, das waren Duathlons, habe ich mit meiner Frau gemacht.
Duathlon?
Ja, sie ist gelaufen, ich bin Rennrad gefahren.
Ja.
Na, als Disziplin zusammen. Und da waren wir ganz erfolgreich. Lag wohl mehr an ihr, glaube ich. Und dann haben wir immer so Kuchenbleche bekommen.
Inklusive der, Blech?
Nee, in so einer Pappschachtel. Dann stehst du da irgendwie und hast mit so einer riesigen Torte in so einem Pappding und denkst so, na super.
Musst du nur mal raussuchen, wo das war. Ich würde auch gerne Kuchen gewinnen.
Baumkuchen gab es auch mal.
Sehr gut. Wir haben ja noch Preise zu verlosen, nicht wahr?
Ja.
Und zwar Tagestickets für das 6-Tage-Rennen in Berlin, 31. Januar. Ja, das ist das Freitagsticket sozusagen, also der erste Veranstaltungstag.
Wir werden bei Insta wieder eine Frage stellen, aber diesmal aus dem Podcast.
Genau, es wird etwas sein, was ihr nur wissen könnt, wenn ihr den Podcast gehört habt.
Und wenn ihr das jetzt schon gehört habt, dann wisst ihr es ja eigentlich schon.
Dann rüber zu Instagram, gleich mal ein Like da lassen, uns folgen und bei der Verlosung mitmachen.
Sehr gut.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Freitags ist immer Bikers Paradise Tag. Merkt es euch, sagt es all euren Freunden und Freundinnen weiter. Drückt die Glocke und umarmt euren Nächsten.
Super, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.